Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. So, David beschreibt hier, dass Gott ihn im Mutterleib formt und kunstvoll wirkt. Und dass er sozusagen ein Kunstwerk Gottes ist. Und ich dachte mir immer, naja, Gott, wenn zwei Menschen Sex haben und die Frau schwanger wird, das läuft doch alles mehr oder weniger automatisch ab da. Das läuft alles mehr oder weniger automatisch ab. Du hast einmal diesen Prozess in Gang gesetzt, du hast die Maschine zum Laufen gebracht, du hast den Menschen diese Fähigkeit gegeben, sich zu reproduzieren, und sie können, jeder Mensch, ob man dich glaubt oder nicht, kann diesen Prozess in Gang setzen. Wieso sagt David jetzt hier, du hast das alles gemacht, du formst mich da im Mutterleib, ich bin wunderbar gemacht, du hast mich da im Verborgenen geformt, mein Wesen hast du da gestaltet. Und dann wurde mir so, auf einmal dämmerte mir das, David redet ja gar nicht zwangsweise über den sichtbaren Menschen. Ja, wir sind ja, natürlich läuft das relativ automatisch ab. Natürlich ist da auch, ohne die Gnade Gottes passiert da auch nichts. Aber ja, das Heranwachsen von den Zellen da in dem Bauch einer Schwangeren, das läuft relativ automatisch ab. Aber wer bringt die Persönlichkeit und das Leben und den Charakter in dieses Wesen da hinein? Wer macht das? Und davon redet David hier. Wer formt diese Seele? Zu irgendeinem Zeitpunkt muss dieses Ding da im Mutterleib, muss Gott es mit, irgendwann ist es ja, muss es mit Leben, muss dieser Zusammenstoß kommen, Zelle und Atem Gottes. Und dann entsteht eine Seele. Ja, ich weiß nicht genau, wann das passiert. Aber irgendwann muss es passieren. Und es vermute man, das passiert sehr, sehr früh. So, und dann, und Gott deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, steht hier. Da entsteht dieser ungeformte Keim und Gott guckt da drauf. Und das war bei jedem von euch so. Als ihr ein ungeformter Keim wart, hat Gott euch angeschaut. Die Augen Gottes haben euch gesehen. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, was hat Gott mit Adam gemacht, als er Adam geformt hat aus dem Staub der Erde und ihn dann den Odem des Lebens eingepustet hat? Wo hat Gott den Odem des Lebens hineingepustet? In die Nase. So. Wahrscheinlich, wenn Gott den Odem des Lebens in die Nase reingepustet hat, ist er Adam ziemlich nahe gekommen. Und wahrscheinlich hat er Adam sogar in die Augen geschaut. Und diese Hülle aus Staub liegt da so am Boden. Und Gott beugt sich rüber an die Nase, muss ziemlich nah. Stell dir vor, Daniel, ich werde jetzt so mit meinem Mund an deine Nase kommen. Ich werde dir ziemlich nah. Aber du wüsstest das nicht, weil du bist noch nur Staub. Aber in dem Moment, wo der Odem in dich kommt, entsteht eine Seele in dir. Du kriegst ein Bewusstsein. Du wirst eine eigene Persönlichkeit. Du machst die Augen auf. Und was ist das allererste, was du siehst? Da ist ein Typ vor dir. Ja, der ist dir ziemlich nahe. Der ist dir ziemlich nahe. Ja. So, Adam hatte das allererste, was Adam sah, nachdem er die Augen aufmachte, war das Angesicht Gottes. Oh, hat's überlebt. Ja. Und so ähnlich ist das, wenn wir noch ein ungeformter Keim sind. Irgendwann kommt der Moment, wo dieser ungeformte Keim, wo das Leben Gottes da kommt und wo die Seele entsteht. Und der Geist, dieses, natürlich ist da noch kein Verstand und kein Gehirn herangewachsen. Und dieses Baby da im Mutterleib, das versteht nichts. Also es hat keine intellektuellen, analytischen oder sonstigen kapazitiven Fähigkeiten, irgendetwas zu reflektieren. Aber der Geist dieses Kindes ist da, von Anfang an. Und er nimmt alle möglichen Dinge wahr. Und jedem Menschen, in dem Geist eines jeden Menschen, ist deshalb dieses Bild Gottes sozusagen einmal vorgehalten worden oder begegnet. Jeder Mensch ist schon einmal mehr oder weniger mit diesem Atem Gottes in Berührung gekommen. Deswegen, in Prediger steht das. Du hast den Menschen Ewigkeit in ihre Herzen gegeben. Jeder Mensch hat Ewigkeit in seinem Herzen bekommen. Ja? So, und das hält uns am Leben. Und das ist das, was uns dazu bringt, uns zu fragen, ob unser Leben einen Sinn hat und was wir sollen. Ja? Das ist der Grund. Der Teufel hat da viel drüber gespielt, über diesen allerersten Eindruck, ja, aber der ist trotzdem da. Und das ist, was uns treibt, nach Gott zu suchen, früher oder später, und diese Erfüllung zu suchen. So, aber irgendwann, bei jedem von uns, bei jedem von euch, hat Gott eine Seele geformt, als ihr noch im Mutterleib wart. Ihr habt eine Seele bekommen. Und wenn man jetzt alle Verse in der Bibel zusammensammelt, wo das Wort Seele vorkommt und die kategorisiert, das mache ich hier nicht, das haben andere Leute gemacht. Zum Beispiel Watchman Nee in seinem Buch Der geistliche Christ hat das ganz schön gemacht. Dann findet man sehr schnell heraus, was die Seele ist. Und was die Seele macht und kann und tut. Und dann wird man sehr schnell herausfinden, okay, wenn die Bibel von der Seele spricht, dann meint sie den Verstand, die analytischen Fähigkeiten oder die Fähigkeiten, Dinge zu arbeiten, verarbeiten, Dinge zu reflektieren. Die meint die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Finden wir ganz viele Verse. Ja. David sprach zu seiner Seele, ich will, oder meine Seele, preise den Herrn. Er befiehlt seiner Seele oder er trifft die Entscheidung, ja. Du sprachst zu mir, suche mein Angesicht, ich will dein Angesicht suchen. Oder meine Seele, lobe den Herrn. So, ganz oft sehen wir das bei David, er trifft Entscheidungen mit seiner Seele. Wir denken mit unserer Seele, wir treffen Entscheidungen mit unserer Seele und der Sitz der Gefühle ist auch in unserer Seele. Meine Seele war betrübt. Ja, was bist du so betrübt, meine Seele? Was bist du so traurig? Unsere Seele kann sich freuen, unsere Seele kann sich ärgern, kann alle Arten von Gefühlen erleben. So, und das ist nur eine sehr grobe Beschreibung von unserer Seele. In Wirklichkeit ist sie viel komplizierter. Die Menschheit erforscht seit mehr oder weniger 2000 Jahren, wie unsere äußere Hülle funktioniert, die Medizin, die Ärzte. Und da sind wir schon recht lange dabei, herauszufinden, wie der biologische Organismus funktioniert. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir nette Tabletten gegen Kopfschmerzen haben. Die Ursache können wir immer noch nicht bekämpfen, so richtig, die Medizin, ja. Aber zumindest ist die Medizin nach ein paar tausend Jahren so weit, dass sie den biologischen Organismus beeinflussen kann. Und Paulus schreibt, es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und der geistliche Leib ist mindestens so kompliziert wie der natürliche, ja. Nach 2000 Jahren haben wir gegen einige Krankheiten gibt es ein paar Pillen, aber es gibt eine ganze Menge. Die Krankheiten, gegen die es keine Pillen gibt, sind wesentlich größer und häufiger. So, und wir sind noch lange nicht fertig. Und keiner hat wirklich verstanden bis heute, wie das Gehirn funktioniert. So, wir sind noch lange nicht am Ende, den natürlichen Körper, die Hülle, zu erforschen. Mit dem unsichtbaren Menschen hängt die Menschheit noch viel weiter zurück. Denn so wirklich angefangen, den unsichtbaren Menschen zu erforschen, haben die Menschen erst seit 100 Jahren. Und da haben sie überhaupt noch keine Lösung wirklich gefunden. Ja. Und ihr könnt davon ausgehen, dass unsere Seele, unser ganzer unsichtbarer Mensch, das, was wir sind, ohne jetzt unseren Körper, dass das noch viel, unsere Seele und unser Geist, dass das noch viel komplexer und komplizierter ist. Ja. Einfach nur zu sagen, unsere Seele ist Verstand, Wille und Gefühl, das ist ungefähr, wenn wir so sagen, ja, ein Mensch besteht aus Rumpf, Arme und Beine. Ja, okay, das ist nicht falsch. Ne? Ist aber sehr grob. Ja, und in unserer Seele sind noch viele andere Sachen. Unsere Vorstellungskraft zum Beispiel, unser Gewissen und solche Sachen. Das sind alles Teile unseres unsichtbaren Menschens. Und jeder von euch hat gewisse Vorlieben, hat Dinge, die er gerne tut und hat Dinge, die er überhaupt nicht gerne tut. Also das hat nichts mit eurem viel wenig mit eurem Körper zu tun. Die Dinge, die euch schmecken und die euch nicht schmecken, die haben nicht so wirklich mit eurem Körper zu tun. Ein bisschen schon. Weil über den Körper nehmen wir die Geschmacksknospen, über unsere Geschmacksknospen in der Zunge nehmen wir die Dinge ja wahr und verarbeiten sie. Ja? Aber das hat viel mehr mit unserem unsichtbaren Menschen zu tun. So, die Seele in, jeder von euch hat eine Seele, eine Persönlichkeit. Wenn euch zum Beispiel jemand von weit her anrufen würde, und ihr kennt die Person sehr gut, aber die Telefonverbindung ist so schlecht, dass ihr ihn an der Stimme gar nicht erkennen könnt. Ihr kennt die Person aber sehr gut, ihr würdet trotzdem nach ein paar Minuten sofort wissen, wer da dran ist, obwohl er euch vielleicht nicht mal, selbst wenn er euch nicht den Namen nennen würde. Woher wisst ihr das? Ja? Ja, ihr erkennt es an dem, was er sagt, an dem, wie er redet, über die Dinge, mit welchen er, welche er euch spricht. Das ist nur ein Beispiel. Wir erkennen ihn an solchen unsichtbaren Dingen. Ja, wir erkennen ihn dann, wir erkennen ihn gar nicht zwangsweise über sein Aussehen. So, in dieser Zeit, in der wir leben, so in den letzten 90, 80 Jahren, hat sich das so entwickelt, dass das Aussehen alles ist. Ja, vor allem in der westlichen Welt, so in dieser materialistisch geprägten Welt, in der wir leben und diesem Zeitgeist, und da kann sich keiner von entziehen, so. Nicht wirklich. Wir leben alle so, wir sind sehr davon geprägt. Wir erkennen den anderen nach dem Aussehen. Das war früher nicht so immer so. Das hat sich jetzt so entwickelt. Und es geht mehr darum, was man trägt, was man äußerlich trägt, als um das, was man innerlich trägt. Ja, also um die Charakter. Es geht mehr darum, wie man nach außen hin dasteht, als wie man innerlich wirklich, wie dein Charakter wirklich ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber Gott hat sich niemals auf diese Art und Weise zu denken eingelassen. Niemals. Bei Gott zählt der unsichtbare Mensch. Das ist das Einzige, was bei Gott zählt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht auf das Herz. Und das ist entscheidend bei Gott. Und das müssen wir verstehen. Und viele Sachen, über die die Bibel schreibt, die beziehen sich direkt auf unseren unsichtbaren Menschen. Zum Beispiel David schreibt, dass seine Nieren ihn stechen. Und überschreibt über sein Herz. Ja. Salomo schreibt, mehr als alles, Sprüche 4,23, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Und er meint nicht das physische Herz aus der Hülle, dieser Organismus aus Zellen und Muskeln. Sondern er meint das geistliche Herz. Genauso wie es ein physisches Herz gibt, gibt es auch ein geistliches Herz. Genauso wie es, wie wir Nieren haben in unserem Organismus, die unseren Organismus von Schadstoffen und Giften bewahren, haben wir auch geistliche Nieren. David redet davon. Und die bewahren uns und warnen uns, wenn Gift in unseren unsichtbaren Menschen hineinkommt. Okay. Ja. Aber wichtig ist, ich denke, ihr könnt mir folgen. Der Mensch wurde mit einer Seele geschaffen. Jeder Mensch hat eine Seele. Wir haben einen Geist, eine Seele und ein Leib. All diese drei Dinge sind in diesem Vers in 1. Mose 2 aufgetreten. Geist Gottes wurde reingepustet in den Menschen, in den Körper. Und das Ergebnis von Geist und Fleisch ist eine Seele. Okay. Und ihr kennt den Vers aus 1. Thessalonicher 5,23. Der Gott des Friedens heilige euch völlig samt euren ganzen Geist samt Seele und Leib soll untadelig bewahrt sein bis zum Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Unser ganzer Körper. Ja. Und die Errettung Wo fängt unsere Errettung an? Sie fängt in unserem Geist an. Das wird in Hesekiel 36 beschrieben. Ja? Gott gibt uns einen neuen Geist, heißt es in Hesekiel 36. Und das ist noch nicht alles. Dann gibt er den Heiligen Geist in unseren neuen Geist. Zuerst macht er unseren Geist wirklich lebendig, weil unser Geist ist tot, in einem gewissen Sinne tot. Er ist nicht komplett tot, weil sonst würden wir auch aufhören zu existieren. Und dieser Geist, den Gott uns einmal eingehaucht ist, der kann nicht sterben. Ja, der wird immer leben. So nach dem Tod, wir werden weiterleben. Die Frage ist nur, wo? Im Reich Gottes oder in der Hölle? Ja, das ist die, so. Das wäre für einige Menschen ja ganz nett, wenn sie aufhören würden zu existieren. Werden sie aber nicht. Sie werden weiter existieren. Die Frage ist nur, wo? Und die Errettung fängt in unserem Geist an. Ja, unser Geist, wenn ich zum Beispiel versuche, mit einem Hund mich über Mathematik zu unterhalten, das wird nicht sehr viel Frucht bringen. Ja, der Hund ist zwar lebendig, der Hund ist nicht tot, er ist lebendig, aber für Mathematik ist er tot. Das ist ein Gebiet, da hat er überhaupt keine, das kann er nicht empfangen. Geht nicht. Ja? Man kann mit dem Hund kommunizieren und mit ihm, und der versteht eine ganze Menge Dinge, aber das versteht er nicht. Das liegt völlig außerhalb seines Bereiches. So. Genauso ist es bei den meisten Menschen. Der ganze unsichtbare Bereich und das Reden Gottes ist völlig, ihre Antenne ist abgerissen dafür. Ihr Geist ist tot für Gott. Und das allererste, was bei der Wiedergeburt passiert, ist, dass dieser Geist lebendig gemacht wird. Und das reicht aber nicht. Da muss der Heilige Geist reinkommen. Ja? Und die Rettung fängt in unserem Geist an. Aber da hört die nicht auf. Die muss weitergehen. Die Errettung muss, ich werde euch gleich die Schriftstellen geben, die Errettung muss unsere ganze Seele und letzten Endes auch unseren Körper erreichen. Hebräer, 1. Petrus 1, Vers 9. Jetzt gibt es ein paar Verse, ihr werdet die gleich verstehen, die habt ihr wahrscheinlich nicht, noch nicht so richtig verstanden oder fandet ihr komisch. Die sind nicht komisch, ich erkläre euch das gleich. Ja, und es wird richtig viel Sinn machen. 1. Petrus 1, Vers 9, da heißt es, da sagt Petrus, wenn ihr das Endziel, Schlachterübersetzung, das Endziel eures Glaubens davontragt, was ist das Endziel? Die Errettung der Seelen. Ah, Moment mal, Petrus, du schreibst das an Christen hier, ja? An die Auserwählten schreibt das. Ich dachte, die sind alle errettet. Das ist ein bisschen komisch, dieser Vers. Ne? Und jetzt schreibt Petrus an Leute, die errettet sind, an wiedergeborene Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, schreibt er, das Endziel eures Glaubens ist die Errettung der Seelen. Was meint er denn damit? Und Petrus war nicht irgendwie verwirrt, als er das geforscht hat. Nein. Ne? Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Er sagt, sogar die Propheten, die haben davon schon gesprochen, von eurem Endziel. Und Petrus ist nicht der Einzige, der darüber schreibt. Hebräer 10, 39 zum Beispiel. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Oh. Okay, Jakobus 1, 21 steht das auch, dass das ein Ziel ist oder dass das etwas ist, was noch kommt. Da heißt es, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Moment mal, Jakobus, du schreibst auch an Christen. Ja? Er schreibt an die Brüder. So. Ich dachte, die sind alle schon errettet. Und dann sagt er, wie? Ihr Christen, ihr sollt das Wort aufnehmen, ihr sollt euch reinigen von Schmutz und von Bosheit und ihr sollt das Wort aufnehmen. Warum? Weil das Wort die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Also wir müssen uns ein bisschen davon lösen, dieses Wort, ja, oder es gibt noch mehr Verse, aber diese drei reichen jetzt erstmal. So, hier steht, dass die Errettung ein Ziel ist. So, wir, normalerweise wird in der Christenheit Errettung mit Wiedergeburt gleichgesetzt. Die Bibel macht das nicht. Wiedergeburt ist der Beginn der Errettung. So, und wir sind errettet, klar. Wir sind errettet vom Zorn Gottes. Und wir haben die Gerechtigkeit Christi, okay. Aber was bedeutet dieses Wort Errettung? Im Griechischen Soteria oder das Verb Sozo. Ja. Jesus Christus, Jesus, der Heil, das Wort Heiland ist der Soter. Das ist das Substantiv davon. Der Erretter, der Soter. Das ist der, Jesus ist der Erretter. Dieses Wort, wenn man all die Verse in der Bibel mal zusammensucht, was ich mal gemacht habe, was ziemlich lange dauert, es reicht, wenn man nur die aus dem Neuen Testament zusammensucht und überall guckt, wo wird dieses Wort denn gebraucht, dann kriegt man ein Eindruck, was das Wort wirklich bedeutet. Zum Beispiel, wo Jesus den Kranken heilt, sagt er, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Da steht gar nicht geheilt an einigen Stellen, da steht gerettet. Ja? Dein Glaube hat dich gerettet. Es wird in der deutschen Übersetzung sehr oft mit geheilt übersetzt, Weil Heilung ist eins der Hauptbedeutungen dieses Wortes Errettung. Heilung und Befreiung sind die häufigsten Wortbegriffe dieses Wortes Errettung. Ganz oft, wo Jesus Leute von Dämonen befreit, kommt dieses Wort Errettung. Ja? Und dieses Wort, wenn man dann alle Bedeutungen zusammensucht, wird man merken, das Wort hat eine ganz konkrete, praktische Bedeutung. Es bedeutet nämlich nichts anderes als Errettung. Also die Bedeutung, die wir in der Bibel finden von diesem Wort, sind Errettung, Befreiung, Heilung, Schutz, Bewahrung, jemanden so bedecken oder bewahren, dass er beschützt ist für irgendetwas, jemandem etwas zu erlassen, eine Schuld zu erlassen. Das sind all die Bedeutungen. Es gibt ungefähr 40 Bedeutungen in der Bibel dieses Wortes. Ja? Und Jesus Christus ist die Personifikation davon. Die Personifikation. Jesus ist der Erretter. Jesus bedeutet, ist das griechische Wort, oder dieser Name, die griechische Version dieses Namens, Jehoshua. Das ist nichts, bedeutet nichts anderes als der rettet, der Retter. Ja? Sondern es ist immer eine Errettung vor einer ganz konkreten Gefahr. Ja? Wenn jemand behauptet, ich bin errettet, dann muss man eigentlich hinterher fragen, wovon? Wovon bist du errettet? Wovon bist du befreit? Wovon bist du geheilt? Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Volk Israel. Als das Volk Israel Ägypten verlässt, und Ägypten steht für die Welt, und sie verlässt die Welt, sie entscheidet sich, okay, ja, das ist so ein Sinnbild dafür, für ihre Entscheidung, Gott nachzufolgen. Wir verlassen Ägypten, und dann ziehen sie aus Ägypten raus. Ägypten war trotzdem eine Gefahr für sie, und zwar eine lebensgefährliche. Weil die ganze Armee Ägyptens kam ihnen hinterher und wollte sie wieder versklaven. So, waren sie errettet von Ägypten? Boah, einerseits schon, sie sind da rausgekommen, sie waren keine Sklaven mehr. Die mussten keine Zwangsarbeit mehr machen, die waren jetzt auf dem Weg in ein anderes Land. Andererseits waren sie nicht errettet, weil Pharao mit seinen ganzen Soldaten war hinter ihnen her und wollte ihnen an den Kragen. Und das war eine sehr reale Bedrohung. Die war sogar so real, dass sie alle durchgedreht sind und geschrien haben. Ja? Und was passierte dann? Die gehen durch das Wasser und wir wissen vom Neuen Testament, was das symbolisiert, was es bedeutet. Ja, das ist die Taufe. Im Korintherbrief dann erklärt Paulus, dass das Wasser, dass sie alle durch das Wasser gegangen sind, getauft wurden und die Wolke war die Taufe im Heiligen Geist. Paulus erklärt das im Korintherbrief, da muss man gar nicht lange rumrätseln und keine dicken Bücher lesen, das steht da schwarz auf weiß. Ja. Und nachdem sie durch das Wasser gegangen sind, war die Armee keine Bedrohung mehr, weil die war dann tot. Sie waren errettet von dieser Armee. Später sieht man, da steckte immer noch ein bisschen Ägypten in ihnen. Da war jetzt keine sichtbare Armee mehr, die hinter ihnen her war. Ja, aber diese ägyptische Denkart und Lebensart und diese ägyptischen Götter oder Dämonen und diese ägyptischen Geister, die waren immer noch da vorhanden. Und die hatten immer noch einen ziemlich starken Einfluss auf das Volk Israel, denn hin und wieder fingen sie an, oh, wären wir doch in Ägypten geblieben. Oder sie haben sich dann halt ein paar ägyptische Götter da gebaut, die sie angebetet haben. So, in einer gewissen Weise waren sie errettet, vor der ganz konkreten Gefahr waren sie errettet, aber einige waren immer noch nicht gerettet. Und einige im Hebräerbrief, lesen wir dann, sind draufgegangen. Also die haben dieses Endziel nie erreicht. Ja. Das ist eine gute Beschreibung dafür, was dieser Begriff Errettung wirklich meint. Und wir lesen mindestens fünf Stellen, wo ganz deutlich steht, dass die Errettung ein Ziel, der Seele ein Ziel ist. Und damit ist nicht die Wiedergeburt gemeint. Denn die Wiedergeburt ist der Beginn der Errettung. Und in einer gewissen Weise werden wir errettet bei der Wiedergeburt, das ist nicht falsch. Aber wenn wir die Errettung mit der Wiedergeburt gleichsetzen, dann kommt dieser Begriff zu kurz. Denn Errettung ist viel mehr. Es ist viel mehr. Und Petrus schreibt, das Endziel eures Glaubens ist, dass eure Seele errettet wird. Ja? Von all dem Zeug, was da vielleicht drin ist, was wir gar nicht wissen. von all den Bindungen, von all den Einflüssen, von all den Denkweisen, die der Feind da in uns hat. Vielleicht durch unsere Vorfahren noch, vielleicht durch die Dinge, auf die wir uns selber eingelassen haben. Aber das Endziel ist, dass diese Seele in unserem Körper, diese Schaltzentrale, die wir da haben, dass die völlig unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommt. Und ich habe noch nicht den Vers gefunden, wo das so auf Knopfdruck geht. Ja, dann wäre es ja auch nicht wirklich ein Endziel. So, weil wenn das etwas wäre, wo wir sofort reinspringen könnten mit einem Gebet und einem Glaubensschritt, das wäre nett. Ist aber nicht so. Ist aber nicht wirklich so. Ja. Okay, ein Vers noch. Ihr müsst jetzt ein bisschen zuhören. Es kann sein, dass das vielleicht mit eurer Lehre kollidiert oder so. Also richtet mich nicht, bevor ich das zu Ende erklärt habe. Ja. Weil ich wollte schon mal Leuten diese Verse erklären und ich kam nicht zum Ende, weil sie mich schon von vornherein so, halt die Klappe, das stimmt nicht. Ich konnte den Vers noch nicht mal zu Ende lesen. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Da haben wir wieder dieses Wort, Soteria, oder Sozo, retten. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. So, dieser Vers, der gibt uns einen kleinen Schlüssel. Und der passt genau zu diesem Beispiel mit dem Volk Israel. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und die Errettung ist das Endziel. Und das ist mehr als nur in den Himmel zu kommen, ja? Okay? In den Himmel zu kommen ist nicht das Endziel. Das Endziel ist, dass wir hier auf der Erde Gefäße sind für Gott. Und dass Gott so komplett in uns wohnen kann und dass das Reich Gottes durch uns hier auf die Erde kommt. Das Endziel ist nicht, dass wir abhauen und auf den Bus warten nach unserer Wiedergeburt. So, das ist nicht das Endziel, okay? So, wenn das Endziel wäre, okay, dann könnten wir sagen, Errettung ist gleich Wiedergeburt und tschüss. So, ich bin jetzt wiedergeboren, wo ist der Bus, der mich in den Himmel bringt? So, dann kannst du dich auch umbringen, Mann. Nervst du vielleicht ein paar Leute weniger. So. Ja? Aber das ist wirklich nicht, wofür wir leben. Wir leben hier, damit das Reich Gottes kommt auf die Erde. Und dass wir Gefäße sind für den Heiligen Geist und dass Christus durch uns kommt. Und sein Reich hier aufgerichtet wird. So, wer glaubt und was ist hier die Bedingung für Errettung? Glaube und Taufe. Zwei Bedingungen. Oh. Und dann geht das aber weiter. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Was ist die Bedingung für verdammen? Nur eine Sache. Glauben. Das heißt, okay, um nicht verdammt zu werden, reicht es absolut aus zu glauben. Da muss ich nicht noch extra getauft werden oder so. Ja? Es reicht, um einfach nur in den Himmel zu kommen, reicht es aus, wenn ich glaube. Ja, wer im Herzen glaubt, zur Gerechtigkeit, ne, kennt ihr den Vers. So, aber, wenn ich die Errettung erleben will, dann steht hier, die Taufe ist nötig. Ja, und was ist die Taufe? Was ist die geistliche Realität der Taufe? Römer 6, mein alter Mensch geht in den Tod. Mein alter Mensch stirbt und ein neuer Mensch kommt hoch. Ja? Ich gehe durch das Wasser, so wie das Volk Israel. Und alles, was da in meinem alten Menschen ist und jeder Geist und Dämon, der sich da eingenistet hat, den zwinge ich mit mir zu ersaufen. Ja? Und dann komme ich ohne diese ganzen Viecher wieder hoch. So, das ist die, ja, so wie beim Volk Israel. Das heißt noch nicht, dass darf nicht noch irgendwas vielleicht später kommt. Man sieht das ja beim Volk Israel auch, ne? Sonst wäre es ja kein Endziel. Aber viele Leute werden ja heute getauft und die machen alles richtig, machen die richtige Taufform, was immer das auch ist. Aber viel wichtiger als die richtige Taufform ist die geistliche Realität. Alle Dinge, die wir tun, haben ja eine geistliche Realität in der unsichtbaren Welt. Und das ist entscheidend, Leute. Das ist viel entscheidender, als ob ich jetzt hier im Sichtbaren die richtige Armbewegung oder Handlung mache. Entscheidend ist die geistliche Realität. Die geistliche Realität hinter der Taufe steht in Römer 6. So, das ist ein Sterben des alten Menschen und ein Auferstehen des neuen Menschen. Das ist die geistliche Realität. Ja. Und Paulus sagt, wenn wir geistliche Christen sein wollen, müssen wir Dinge geistlich beurteilen. Und das heißt, wir müssen gucken, was ist nicht auf das, was ist passiert im Sichtbaren, sondern was passiert im Unsichtbaren. Das ist wonach wir urteilen. Wir urteilen nicht nach dem, was unsere Augen sehen und unsere Ohren hören. Von Jesus steht das geschrieben. Das ist mein Knecht. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen hören und was seine Ohren sehen. Was seine Ohren hören und was seine Augen sehen. Jesus hat nicht so gerichtet. Jesus hat nur nach dem geurteilt, was er den Vater hat sagen hören. Und was er in den Herzen der Menschen gesehen hat. Er bedurfte nicht, dass ihm jemand sagt, was in den Menschen war, denn er sah, was in ihren Herzen war, steht das geschrieben. Jesus sah das Unsichtbare. Und Jesus hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. So, ja, wenn wir geistliche Christen sein wollen, dann müssen wir es lernen. Wir müssen Unterscheidung entwickeln und wir müssen es lernen, die unsichtbare Welt, in der unsichtbaren Welt zu leben und unsere Sinne zu trainieren, dass wir das unterscheiden können. Das steht auch im Hebräerbrief. Ja? Nur mal so nebenbei. Das steht in Hebräer 5, Vers 14. Feste Speise ist aber für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Und das schließt auch unsere 5 Sinne von unserem Körper ein. Ja? Mit denen können wir auch lernen, Dinge aus der unsichtbaren Welt zu unterscheiden. Aber das bedarf Übung. Und es bedarf vor allem auch, wir dürfen uns nicht trauen, Fehler zu machen. Wir werden Fehler machen. Ist doch normal. Jedes Kind in der Schule, was neue Sachen lernt, wird sich verrechnen. Ist ganz normal. Das ist nicht schlimm. Das gehört dazu. Wir brauchen aber eine Atmosphäre, wo wir Fehler machen dürfen und wo wir in Liebe korrigiert werden. Sonst lernen wir nichts. Ne? Das weiß jeder Lehrer, jeder Bildungsforscher weiß das, vor allem die im letzten Jahr die ganze Pädagogik und Bildungsforschung, da kam das nochmal so raus, da wurde so eine Megastudie gemacht. Ja, das, was die Schüler am meisten hilft, ist, wenn sie Feedback bekommen vom Lehrer, wenn der Lehrer ihnen ganz genau sagt, das ist richtig, das ist falsch. So. Ja. Wenn ich den Schüler die ganze Zeit nur üben lasse und er weiß gar nicht, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache, das hilft ihm nicht so viel. Das heißt, wir müssen es lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, die Dinge im Unsichtbaren Dinge zu sehen oder wahrzunehmen. Ja, es gibt Leute, die sehen das mit ihren Augen. Bei den meisten Leuten ist das nicht der Fall. Die meisten Leute nehmen es irgendwie wahr, wie auch immer. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ja, es spielt jetzt nicht so eine Rolle, ob du das siehst oder wahrnimmst oder hörst oder sonst wie oder ob das in deinen Gedanken, das ist egal. Wichtig ist, dass du irgendwie einen Kontakt mit Gott errichtest, so dass er dir, dass du siehst, was er tut oder hörst oder wahrnimmst, was er tut. Dass du auf die Salbung, die in dir ist, hören kannst. Weil die lehrt uns alles. Okay. Ja. Aber das wird niemals passieren, wenn wir nicht unseren gesamten alten Menschen einmal ersaufen lassen. Weil da ist so viel Dreck und so viel Müll drinne. Ja? Petrus kommt zu Jesus und sagt, wo steht das? Jesus fragt, wer sagt ihr, wer ich bin? Und sagt Petrus, du bist der Messias. Ja, du bist. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Wer weiß, wo das steht? Danke. Matthäus 16. Genau, Vers 15. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Herzlichen Glückwunsch, Petrus, du hast gerade eine Offenbarung von oben gehabt. Oh, hat Petrus gar nicht gemerkt, weil Jesus musste ihm das sagen. Er dachte wahrscheinlich, das wäre sein eigener Gedanke. War gar nicht sein eigener Gedanke. Ja? Fleisch war nicht von Fleisch und Blut, kam nicht von dir, kam direkt aus dem Himmel. Oh, jetzt konnte Petrus sich schön geistlich fühlen, er hat eine Offenbarung gehabt. Und ein paar Verse weiter hat Petrus noch eine Offenbarung, wo er auch nicht merkt, wo die herkommt. Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wir sehen hier, Petrus' Sinne waren zu dieser Zeitpunkt noch sehr ungeübt. Ja, später war das dann anders. Später wusste Petrus ganz genau, was er tut, ja.
wo Leute dann in seinem Schatten geheilt wurden. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Schriftpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Petrus. Das, was gerade aus deinem Mund kam, war auch nicht von dir, das war der Teufel, der deinen Mund als Werkzeug benutzt hat, um mich gerade in Versuchung zu führen. Oh. Ja. So, und beides Male merkt Petrus das nicht. Ja. In Römer 6 lesen wir, gebt eure Glieder Gott hin als Werkzeuge. So, das hat Petrus einmal gemacht. Er hat seinen Mund Gott als Werkzeug gegeben und Gott hat durch ihn diese Offenbarung ausgesprochen. Das andere Mal gibt er aber seinen Mund dem Teufel als Werkzeug und der Teufel benutzt Petrus Stimmbänder und Petrus Mund, um Jesus in Versuchung zu führen. Petrus merkt gar nichts. Warum merkt Petrus nichts? Ja. Weil er zu diesem Zeitpunkt null Unterscheidung hatte. Definitiv hatte er ein Herz, was Jesus Gott wollte. Definitiv. Das steht außer Frage. Ja. So, aber er hat keine Klarheit bezüglich dem, was in der unsichtbaren Welt wirklich passiert. Und ich glaube, das trifft auf uns gut zu. Ne? Die meisten von uns wollen Gott. Und dreimal dürft ihr raten, bei diesem zweiten Mal, wo der Teufel Petrus Mund benutzt, ich bin mir 100% sicher, Petrus hat das gut gemeint. Petrus, Jesus erzählt, die werden mich töten und Petrus, bloß nicht. Jesus, ich mag dich so. Ich liebe dich. Nein, du sollst hier bei mir bleiben. So, und das war der Teufel. Ups. Und das ist ein bisschen erschreckend. Ne? Ich wette, das war für Petrus ziemlich erschreckend. Und der Trick daran war, du denkst nicht, weiche von mir, Satan, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Da steht nicht, was dämonisch ist. Weil darauf würden wir ja nicht so sehr reinfallen, wenn wir Christen sind. Ja? Aber auf das Menschliche kann man schon reinfallen. Und Petrus' Sinne waren überhaupt nicht geübt zur Unterscheidung von dem, was gut ist und was nicht gut ist. Ja. Und Hebräer 4, Vers 12 gibt uns die Bedingung oder gibt uns die Behandlung, die notwendig ist, damit wir dahin kommen, dass unsere Sinne geschult werden. Da steht nämlich, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So, und hier wird von einer Trennung gesprochen, von Seele und Geist. Und diese Trennung wird verglichen mit was? Mit der Trennung von Mark und Bein. Ja, von Knochen und Knochenmark. Und jeder, der schon mal versucht hat, das zu trennen, der weiß, dass das mit einem Schnitt nicht möglich ist. Sondern dass man da manchmal ein bisschen schaben muss. Bis man wirklich den Knochen von jedem Mark befreit hat. Geht nicht einfach so. Ja, das ist so. Es dauert ein bisschen. Und in unserer Seele, und wir müssen lernen, unsere Seele, das was von menschlich ist, weil das kann der Teufel benutzen, ja, zu trennen von dem, was geistlich ist. Und das geht nicht mit einmal so. Tschock. Ja. Und das ist nichts anderes als das ist die Errettung der Seele. Wo unsere Seele komplett von allem Dreck und Müll befreit wird, was der Teufel benutzen kann. Was menschlich ist und nicht geistlich ist. Ja? Denn mit Adams Seele gibt es ein kleines Problem. Ja? Ursprünglich war diese Seele nicht böse. Das war einfach, ja, seine Persönlichkeit. Gott hat Adam nicht böse geschaffen, es war gut. Und es war nach dem Ebenbild Gottes. So, nur danach passieren ein paar Dinge. Und dann, als Adam Kinder zeugt, steht in 1. Mose 5, Vers 3, und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, seinem Bilde gleich. Ihm selbst gleich nach seinem Bild. Oh, dieser Sohn war nicht mehr nach dem Bilde Gottes. So, und hier war nichts mehr neutral in diesem Kind. Ja? Und diese ursprünglich neutrale oder gute Schöpfung nach dem Bilde Gottes ist jetzt nach dem Bilde Adams. Und von da an ist alles nach dem Bilde Adams. Und wir sind mehr nach dem Bilde Adams als nach dem Bilde Gottes. Unser unsichtbarer Mensch. Unsere Seele. So, und das ist ein Problem. Ja? Deswegen müssen wir in das Wasser, in das Grab sterben. Damit diese Schöpfung von Adam, die kann man nicht verbessern. Die funktioniert nicht mehr. Die einzige Lösung, die Gott für unsere alte Natur hat, ist, stirb. Ja? Die einzige Lösung. Warum? Weil die ist so verdorben, dass der Teufel sie benutzen kann, ohne dass wir das merken. Du denkst, was menschlich ist. Ja? So, die Gedanken des Teufels sind genau auf unsere menschliche, nette Wellenlänge abgestimmt. Und wir merken es nicht. Ja? Und wir können dem Sohn Gottes direkt ins Gesicht sagen und denken noch, wir sind geistlich dabei. Ja, wir können ihn direkt versuchen und ihm direkt widersprechen und sagen, du geh bitte nicht ans Kreuz und lass doch die ganze Menschheit sterben und umkommen. Wir können ihm das sagen. So, Petrus hat ihm das ja im Grunde das gesagt. Geh doch bitte nicht ans Kreuz, ja, mach das doch bitte nicht. Und Petrus dachte, er tut noch was Gutes damit. Ja, seht ihr, wie heftig das ist. So, und das ist der Grund, warum so viele Christen, die wirklich Gott wollen, keine Frage, das zweifle ich nicht an, aber dann Dinge tun, die, wo man sich nur an den Kopf packen kann, wenn man geistliche Unterscheidung hat und sieht, was das in der unsichtbaren Welt bewirkt. Kann man sich nur an den Kopf packen. Dann denkt man so, ist der verrückt oder was? Lässt sich hier von Dämonen gebrauchen? Ja? Warum? Warum macht er sowas? Ja, deswegen. Da ist keine Trennung zwischen Seele und Geist passiert. Nie. Die Sinne sind nicht geübt. Und er meint es gut. Und mit all seinen gutmeinenden Absichten ist er ein Werkzeug für den Teufel. Ohne dass er es selber merkt. So. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe das erlebt. Ja? Wie der Teufel direkt Christen benutzt hat, um mich anzugreifen. Und ich weiß, damals hatte ich von diesen Dingen keine Ahnung. So, ja. Aber ich weiß, ich kann mich gut erinnern, wie ich auf einmal von Christen, die mir ein Vorbild waren, wie sie auf einmal plötzlich legt jemand einen Schalter um und die sagen mir Sachen und schreien mich an und flippen völlig aus. Ich hatte keine Ahnung von Dämonen damals. Ja, aber wusste ich nicht. So, und ich kam danach erstmal überhaupt nicht klar. Ich dachte so, Gott, das sind Christen, die waren mir ein Vorbild, warum machen die auf einmal sowas? Ich dachte, entweder sind sie Christen oder sie sind nicht Christen. So. Und wenn sie Christen sind, dann kann das ja nicht sein, so, ne, dass sie sich vom Teufel gebrauchen lassen. Doch, das geht. Das ist die Erklärung. Ja. Das ist die Erklärung. Machen sie es extra böswillig oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Sind wahrscheinlich genauso wie Petrus. Ja. So, und dann steht weiter in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes trennt zwischen Seele und Geist. So, und jetzt müssen wir bitte mal alle aus dem Kopf kriegen, das Wort Gottes ist nicht ein Buch. Wenn im Neuen Testament vom Wort Gottes die Rede ist, ist nicht von bedruckten Seiten Papier die Rede. Ja, und wer es nicht glaubt, lese Vers 13. Ja, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, trennt zwischen Seele und Geist, und dann steht Vers 3, ein Vers weiter steht, und kein Geschöpf ist vor ihm. Das ist eine Person. Ja, das Wort Gottes ist eine Person. Immer wenn im Neuen Testament ein Buch gemeint ist, steht das Wort Schrift da. Aber es steht nicht Wort. Wenn ein Buch gemeint ist, steht Schrift. Zum Beispiel, Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Lehre und so weiter. Aber jedes Mal, wenn Paulus vom Wort schreibt, ich predige das Wort, oder so, spricht er von einer Person, von Jesus Christus. Johannes genauso. Denn wir haben das Wort gesehen, wir haben es betastet, gefühlt. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er redet nicht von einem Buch. Johannes sagt nicht, dass da im Himmel auf dem Thron ein Buch liegt. Ja? Und in Offenbarung 19 steht, dass ein Reiter auf einem weißen Pferd kommt, ja, und aus seinem Mund wird ein scharfes Schwert vorgehen und es wird die ganzen Armeen des Antichristen töten. Und sein Name ist das Wort Gottes. Da reitet kein Buch auf einem Pferd und er schlägt alle Leute. Ja? So, das Wort Gottes ist eine Person. So, wer das nicht sieht, hat einen Geist der Blödheit. Ja. So. Oder eine Decke auf dem Verstand. So sagt Paulus das. Ich nenne das einen Geist der Blödheit. Weil dann kann man, ja. Ne? So, ihr habt jetzt keine Ausrede mehr. Ich habe euch das jetzt einmal gesagt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wort und Schrift. Schrift ist geschrieben. Buch. Aber das Wort Gottes ist immer eine Person. Immer. Ja. Und das Wort wuchs und vermehrte sich, heißt es in Apostelgeschichte. Ja, das heißt nicht, dass sie Traktate gedruckt haben und Bibeln verteilt haben. So. Nein, sondern das heißt, der Leib Christi, welcher der Leib von dem Wort Gottes ist, wurde größer. Und Christus in den Leuten ist gewachsen. Meine lieben Kindlein, Galater, ich leide abermals Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt annimmt, geformt wird. So, das ist das Wort, was wir in uns aufnehmen müssen. Nehmt das in euch eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Legt allen Schmutz, all Rest von Bosheit ab. Und mit Sanftmut, weil anders kann man das nicht aufnehmen, mit Kritik, mit Bitterkeit, mit Unvergebenheit, mit irgendeiner harten Herzenshaltung kann man dieses Wort nicht aufnehmen. Weil dann habe ich einen Herzensboden, wo der Same des Wortes nicht Frucht bringen wird. Ich kann es nur mit einem weichen, sanften Herzen, kann ich das Wort aufnehmen. Und das Wort muss ins Herz fallen, nicht in Verstand. Es ist nicht so wichtig, ob wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir das mit dem Herzen annehmen. Und das bedarf einer bewussten Willensentscheidung von uns. Ohne die wird das niemals passieren. Es ist viel wichtiger, wenn wir einen Prediger hören und der Heilige Geist gibt uns Zeugnis, das, was er sagt, ist wirklich von Gott. Hier redet wirklich Gott. Und wir verstehen aber nichts. Wir merken irgendwie, das ist wahrscheinlich Gott hier. Ich verstehe aber nichts. Dann können wir sitzen und sagen, eine Entscheidung treffen. Okay, Gott, alles, was von dir ist, nehme ich jetzt an. Und ich öffne meinen Geist dafür. Und dann wird das in unseren Herzensboden fallen, wenn da keine Härte, Unvergebenheit, Kritik richten und solche Herzenshaltungen sind. Ja? Dann wird das gehen. Das habe ich selber erlebt. Und dann wird es passieren, halbes Jahr, ein Jahr, zwei, drei Jahre später, auf einmal erinnert uns der Heilige Geist an die Worte, die wir damals gehört haben, auf einmal werden wir die später verstehen. Weil das hat alles seine Zeit. Ja? Nicht so. Gott ist sehr behutsam mit unserem Verstand, damit der nicht explodiert. Und damit wir nicht aufgebläht werden und rumlaufen als die, die alles verstanden haben. Und voller Stolz sind, weil dann muss Gott uns ja wieder widerstehen. So, das Wort Gottes trennt zwischen Seele und Geist, so wie Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Das genau hat Petrus erlebt. Denn das Wort Gottes war da bei ihm. Und das Wort Gottes richtet. Es sagt, Petrus, was du jetzt gesprochen hast, war von Gott, Offenbarung von Gott. Dann ein bisschen später sagt das Wort Gottes zu Petrus, Satan, halt die Klappe, hau ab. Ja? Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich. Das Wort Gottes offenbart die Absichten des Herzens. Und ganz ehrlich, ohne dieses Wort Gottes werden wir niemals unsere Herzensabsichten erkennen. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 3, mir ist es das Geringste, mir ist es sowas von egal, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Es ist mir sowas von egal, was ihr über mich denkt, sagt Paulus. Der ist aber frech und stolz, ne? Nein. Er sagt hier weiter, ich beurteile mich auch nicht selbst. Wie Paulus. Du setzt dich nicht hin und dann gehst du all deine Sünden durch oder prüfst dich, was habe ich heute falsch gemacht und was. Nein, Paulus sagt, ich mach sowas nicht. Weil das bringt nichts. Ja? Petrus hat sich bestimmt, Petrus hätte sich bestimmt überprüfen können, ist das auch richtig, was ich hier Jesus sage? Und wahrscheinlich wäre er zu dem Entschluss gekommen, ja, das ist schon richtig. Das war nicht richtig. Weil wenn wir uns selbst mit unserem Verstand, welcher zur Seele gehört, die gefallen ist, mit unserem gefallenen Verstand, mit unserer verdorbenen Seele anfangen, uns zu überprüfen, das ist genauso, wie wenn wir mit einer schiefen Wasserwaage prüfen, ob die Wand gerade ist. Die Wasserwaage wird immer sagen, ja, ist gerade. So, aber wenn legt Gott seine Wasserwaage an, dann sagt Gott, schief. Ja? So. Unser Verstand, unsere Gefühle, das ist nicht etwas, worauf wir uns wirklich verlassen können. Deswegen ersaufen, sterben. Ja? Und muss errettet werden. Die Seele muss errettet werden. Das bedeutet ganz konkret, unser Verstand muss errettet werden. Unser Gefühlsleben muss errettet werden. Unser Willen muss errettet werden. Und noch ein paar andere Sachen. Unsere Vorstellungskraft, ganz wichtig. Aber darüber ist eine eigene Predigt. Die Vorstellungskraft. Ja? Die Dinge, ja, das muss nicht einfach nur verrecken. Das ist nicht böse. Die Gefühle sind nicht böse. Ja? Unser Verstand ist nichts Schlechtes. Das hat alles Gott uns gegeben und wir brauchen das, weil Gott irgendwann mal gesagt hat, der Mensch braucht das. So. Und Leute, die sich weigern, das zu gebrauchen, die werden schon früher oder später merken, wo das hinführt. Ne? Die sind meistens nicht so. Haben meistens nicht so ein gutes Leben. So, aber trotzdem gibt es ein Problem mit der Seele, mit dem Verstand, mit dem Wille, mit dem Gefühl, mit diesen Dingen. Da gibt es ein Problem. Die müssen errettet werden von all diesen dämonischen Einflüssen, von all diesen weltlichen Einflüssen. Müssen sterben und in Neuheit des Lebens auferstehen. Und dann erst können die Sinne durch Übung geschult werden, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und das passiert, wenn das Wort Gottes zu uns kommt. Es passiert nicht zwangsweise, wenn wir die Bibel lesen. Das Wort Gottes kann durch Bibellesen zu uns kommen. Ja. Aber das Wort Gottes kann auch zu uns kommen, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, im Lobpreis oder in der Anbetung. Kann auch dann passieren. Ja. Aber es ist notwendig, dass wir eine Begegnung mit dieser Person haben, damit das passiert. So, und wer bringt uns das Wort Gottes? Das ist der Heilige Geist. So, wenn wir ein Problem mit dem Heiligen Geist haben, vergiss es. Du wirst niemals wirklich deine Sinne schulen können, dass du dann wirklich unterscheiden kannst. Vergiss es. So, und alle Christen, die ein Problem mit dem Heiligen Geist haben, werden das niemals hinkriegen. Weil der Heilige Geist ist der, der dir das Wort bringt. Es ist der Christus verherrlicht. Der dich in Berührung mit Christus bringt. So, dass Christus an unserer Seele herumschneiden kann. So, und wenn unser Geist 20, 30 Jahre lang tot war für Gott und dann kriegen wir auf einmal einen neuen Geist. Wir wissen ja gar nicht, was das Ding da ist in uns und wie man das gebraucht und wie man das einsetzt und benutzt. Wir haben keine Ahnung. Wir kennen so ein bisschen unsere Seele. Wir wissen ungefähr, was wir mögen und was wir nicht mögen und was für eine Person wir sind und was für einen Charakter wir haben. Ja? Aber wir haben keine Chance, dass wir den Geist von der Seele unterscheiden können. Und wir haben keine Ahnung von der unsichtbaren Welt. Naja, vielleicht haben wir ganz viel Drogen genommen oder sind wir besoffen und dann haben wir so einen Zugang zur unsichtbaren Welt gekriegt, wobei wir dann wahrscheinlich 100 dämonische Bindungen haben und so, und das ist dann ein nicht so gesunder Zugang zur unsichtbaren Welt. Das wird uns dann noch mehr fertig machen, ja. So, das ist auch nicht so gut. Dann brauchen wir erst richtig Befreiung. Okay. Jesus sagt, Lukas 2,35, also das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Paulus sagt, ich beurteile mich nicht selbst, das bringt nämlich nichts. Und dann 1. Korinther 4, Vers 4, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Ich jetzt gerade habe kein schlechtes Gewissen und mir fällt gerade keine Sünde ein, die ich gemacht habe. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Durch dein eigenes Urteil bist du nicht gerechtfertigt. Durch dein eigenes Urteil über dich selbst bist du nicht gerechtfertigt. Das kannst du in die Tonne treten. Das sagt gar nichts aus. Wenn du hier sitzt und denkst, alles ist mit dir in Ordnung, das bedeutet gar nichts. Und wenn du hier sitzt und denkst, du bist der schlimmste Mensch auf der Welt, das bedeutet auch gar nichts. Dein Urteil ist nichts wert. Ja? Der Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. So, das Urteil des Geistes ist alles wert. Dein Urteil ist nichts wert. Das mag dir vielleicht nicht passen, aber ich mag es, Christen zu ärgern. Manchmal mache ich dann in der Schule eine Andacht und sage zu den Schülern, von denen ich dann weiß, dass sie christliche Schüler sind, ich sage so, ihr seid überhaupt keine Christen. Und dann, wie wagen sie? Naja, sage ich, was ist der Unterschied? Ich sage euch, ihr seid keine Christen, oder ich sage euch, ihr seid, was ist, wenn ich zu euch sage, ihr seid alle die tollsten Christen, die es gibt? Das ist kein Unterschied. Wenn ihr irgendwann mal vor Jesus steht und dann sagt ihr, ja, aber Helmut hat gesagt, ich bin ein Christ. Und dann sagt Jesus, aber ich sage auch, du bist keiner. Das ist mir egal, was Helmut sagt. Ja? Das ist, ob ich sage, ihr seid Christ oder ihr seid kein Christ, das ist, spielt sowas von keine Rolle. Weil der Einzige, der euch das sagen kann, ist der Heilige Geist. Der Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Punkt. Nicht der Pastor bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Oder der Prediger. Oder mein Papa. Oder sonst jemand. Nein. Der Geist bezeugt das meinem Geist. Und wenn der Geist meinem Geist das bezeugt, dann werde ich das schon mitkriegen. Und wenn ich das nicht mitkriege, dann sollte ich mal Gott fragen, Gott, warum bezeugt der Geist mir das nicht? Entweder sind meine geistlichen Sinne so betäubt, und dass ich das nicht höre, oder vielleicht bin ich ja gar kein Christ und bild mir das nur ein. Vielleicht habe ich 100 Übergabegebete gesprochen, aber da ist nie wirklich eine Wiedergeburt passiert, weil ich auch nie meine Sünden bekannt habe. Kann sein, war bei mir so. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Das ist genau das gleiche wie im Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes kommt, kein Geschöpf ist für ihn verborgen, Paulus sagt hier, nichts ist für ihn verborgen, ja. Und er wird alle Absichten des Herzens offenbar machen. Jedes Mal, wenn die Gegenwart Gottes kommt, wenn Jesu Gegenwart kommt in einer Gemeinde oder in einer Veranstaltung oder so, und wenn es wirklich die echte Gegenwart Jesu ist, wenn die intensiver wird, dann werden immer diese zwei Dinge passieren. Also wird immer das auch passieren. Die Absichten der Herzen werden offenbar. Immer. Das ist ein Nebeneffekt, wenn Jesus kommt. Ja? Und wenn Jesus das letzte Mal kommt auf die Erde, dann werden die Absichten von ganz vielen Herzen offenbar. Nur dann ist es zu spät. Ja? Deswegen ist es schön, dass wir jetzt schon in die Gegenwart Jesu gehen können und freiwillig ihm erlauben, unsere Herzensabsichten offenbar zu machen, dann geht es uns nicht so oft wie Petrus. Okay. David sagt auch im Psalm 139, prüfe mich und erforsche mich, Herr, und gucke, wie ich es meine. Dreimal dürft ihr raten, warum sagt David sowas? Schau nach, ob ich auf einem bösen Weg bin. Weil David hatte auch schon mal gedacht, dass er sehr geistlich ist. 9 Monate lang. Und dann kam der Prophet und sagte, du bist ein Ehebrecher und ein Mörder. Ups. Ja. Der frommste Mann, der Priester, der König, der Prophet, der ist in so eine Sünde gefallen. Wie konnte das passieren? Hat David sich auch gefragt. Hat er selber auch nicht von sich geglaubt. Danach schon. Ja, wenn wir das erstmal erleben, oder wenn wir erstmal selber richtig in Sünde fallen, dann glauben wir auch, dass wir dazu fähig sind. Dann fangen wir so langsam an zu glauben, was Paulus in Römer 7 sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist. In meiner alten Natur, in meinem Fleisch. Deswegen ersaufen die alte Natur. Ja. Okay, Lukas 2,35. Da heißt es, nehmen wir den mal. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Das sagt der Prophet Simeon zu Maria. Durch deine Seele wird ein Schwert gehen. Und dann werden viele Gedanken offenbar. Das ist das Gleiche. So, Lukas 10. Das ist ein sehr entscheidender Vers. Nee, noch nicht. Erst Matthäus 10. Matthäus 10 zuerst. Matthäus 10, Vers 39. Da heißt es, Denn wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert, der wird es finden. Und dreimal dürft ihr raten, was da mit Leben übersetzt ist, welches Wort da steht. Psyche, Seele. Haben sich die Übersetzer nicht getraut, da hinzuschreiben. Ja? Beziehungsweise, es ist auch nicht falsch. Weil unsere Seele ist unser Leben. Ja, das ist unser eigentliches Leben. Klar, wir haben ein biologisches Leben, was unsere Maschine in Gang hält. Aber wir haben auch ein seelisches Leben. Es gibt Leute, da funktioniert das biologische Leben noch, aber ihr seelisches Leben ist völlig tot und die sind wie Zombies. So, die leben, 5 Tage in der Woche arbeiten, am Wochenende sich besaufen, weil man es sonst auch nicht erträgt oder vor Langeweile sonst auch nicht weiß, was man machen soll, und dann wieder 5 Tage arbeiten und dann wieder sich am Wochenende abschießen und dann wieder 5 Tage arbeiten. Das ist kein Leben. Ja? Die leben, ja, es ist kein wirkliches Leben. Man ist völlig ohne Antrieb, man hat keine Vision. Man hat nicht irgendwie, wofür man leben will. So, das sind Menschen, wo das Leben, die ihr Leben verloren haben. Ja. Jesus sagt, wer sein Leben, und hier steht das Wort Seele, Psyche, wer seine Seele findet, der wird sie verlieren. Und wer seine Seele verliert, wird sie finden. Das steht nicht nur hier, das steht an mehreren Stellen. Da steht immer das Wort Seele. So, unsere Seele ist verdorben. Die funktioniert nicht richtig. Und wenn wir uns an unsere Seele klammern, mit allem, was dazugehört, Verstand, Wille, Gefühl, ja, dann werden wir unser Leben letztendlich verlieren. Wenn wir bereit sind, das alles aufzugeben, dann werden wir das Leben finden. Dann werden wir das wahre Leben finden. Und unsere Seele kann dann errettet werden. Lukas 10, 27, da steht, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Seele. Das ist ganz wichtig, weil was ist denn die ganze Seele? Das sind alle Teile, die zur Seele gehören. Das ist der Verstand, ich soll Gott mit meinem ganzen Verstand lieben. Dafür muss der Verstand einigermaßen funktionieren. Ich muss Gott mit meinen ganzen Gefühlen lieben, dafür muss mein Gefühlsleben intakt sein. Wenn ich nur Depri bin, dann ist mein Gefühlsleben nicht intakt und dann kann ich Gott nicht lieben. Wenn ich nur Depressionen habe. Wenn ich nur Ärger in meinem Gefühlsleben habe, kann ich Gott nicht lieben. Dann kann ich mich nur über Gott ärgern. Ja, dann brauche ich Heilung. Meine Seele muss errettet werden. Die Errettung der Seele ist das Endziel. Ja? Und das ist das größte Gebot, wichtigste Gebot. Ich muss Gott lieben. Ganzem Herzen, ganzer Kraft. Meine ganzen Seele, und dann wird extra nochmal betont, mit ganzem Verstand. Das macht einigen Leuten besonders Schwierigkeiten. Deswegen wird es extra nochmal betont. Ja. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber damit ich Gott mit meiner ganzen Seele lieben kann, muss die wirklich heile werden. Und ich muss erlauben, dass das Wort Gottes kommt und rumoperiert und schneidet und trennt, was seelisch ist und was geistlich ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Menschen, die seelisch sind, ich erkenne die irgendwie sofort. Also, Menschen, die seelisch sind, wenn irgendjemand was kommt, das ist seelisch, es ist schwierig zu beschreiben, weil meine geistliche Alarmanlage geht sofort los. Sofort. Ja. Und ganz oft sind das so, ich nenne sie immer klebrige Menschen. Das sind so Menschen, die sind so ganz nett und schleimig und freundlich und übertrieben freundlich. Ganz oft sind und ich habe das auch bei Christen erlebt. Durch ihre natürliche Freundlichkeit und wollen sie dann Menschen für Christus gewinnen. Und dann gibt es seelische Bekehrungen. Dietrich Bonhoeffer schreibt übrigens auch darüber. Ich bin nicht der Einzige, der darüber predigt. Watchmeni auch. Und diese seelischen Bekehrungen, die erkennt man sehr leicht. Wenn die Person, durch die sich die Person bekehrt hat, dann verschwindet, fällt die andere Person sofort wieder vom Glauben ab. Nur solange die Person da ist, durch die diese Bindung entstanden ist, solange geht sie dann zur Kirche und macht das alles und so. Aber wenn dann die Person verschwindet oder wegzieht oder aus ihrem Leben verschwindet, die Person, die sie da manipuliert hat oder über irgendwie dahin gelockt hat, ja, wenn die Person weg ist oder wenn die Person etwas macht, was der nicht mehr mag, dann war es das. Ja, das ist ganz, ganz häufig zu beobachten. Und das ist eine riesige Gefahr. Weil in unserer Seele ist eine unglaubliche Kraft, die wir anzapfen können. Beziehungsweise, es ist nicht so wirklich unsere Kraft, da sind eine ganze Menge Dämonen, die dann sofort kommen, um uns mit dem Menschlichsein zu helfen. Und das ist ein Ersatz für die Frucht des Heiligen Geistes. Ja. Weil diese seelischen Christen, die trauen sich nie, einen zu ermahnen oder jemandem zu sagen, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Trauen sich nie. Die versuchen immer nur nett zu sein. Und, weiß ich nicht, für mich fühlt sich das immer klebrig an. Ich habe immer keine Lust, mit solchen Leuten herumzuhängen und das tut einem auch nicht gut. Ja. Und ganz oft, Leute, die in ihrer Seele leben und die das nicht aufgeben wollen, ja, das ist ein Einfallstor für alle möglichen Geister, die dadurch kommen. Hauptsächlich Manipulation, aber auch Tod. Es gibt da, wollt ihr dafür ein Beispiel wissen oder sollen wir lieber jetzt zum Ende kommen? Und wir machen mal ein Beispiel, ganz kurz ein Beispiel. Richter Simson, ne? Na, wo ist es denn? So. Simson. Richter 16 ist das. Also Richter 14, Vers 16. Und Simsons Frau weinte an ihm und sprach, du hast mich nur und liebst mich nicht. Das ist Manipulation. Ja. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mir das Geheimnis verraten. Ja. Das ist Manipulation oder auch Zauberei, kann man das auch nennen. Ja. Das ist die menschliche Seele in, diese menschliche, verdorbene, unerrettete Seele in, mit all ihrer Kraft. Und wir sehen bei Simson, wie stark die sein kann. Ja. In Simson 16 hat er seine Delila geheiratet. Er gewann die Frau Delila lieb, hätte nie machen sollen, war eine Heiden, er war ein Geweihter, war nicht gut, ganz schlechte Idee, von Simson da rumzuhängen, hat ihn das Leben gekostet. So, Simson war von Gott auserwählt und da lag eine Berufung auf ihm, ja. Trotzdem hatte er nicht die Erlaubnis Gottes, mit allen möglichen heidnischen Frauen da rumzumachen, hat er trotzdem gemacht, ja. Und es hat Konsequenzen gehabt, ja, sein Leben. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, zu Delila, bezaubere ihn und sieh, worin seine große Macht besteht. Die Überrede ist in manchen Übersetzungen, wörtlich steht da, bezaubere ihn, betöre ihn, steht in der alten Elberfelder. Betöre ihn. So. Betöre ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können. Warum? Damit wir ihn umbringen. Und dann kriegst du 1100 Silberlinge. Da sprach Delila zu Simson. Verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr, hau bloß ab, ich bin doch nicht so blöd und verrate dir das. Naja, nicht ganz. Das steht da nicht. Simson macht einen Witz. Er sagt, ja, wenn du die Stricke nimmst, dann bin ich gebunden. War gelogen. Okay. Da, ne, dann kommen die Fürsten der Philister, 7 frische Seen. Simson nimmt das Ganze nicht ernst und Simson spielt. Er versteht, seine Sinne waren definitiv nicht geübt zu unterscheiden, was hier wirklich passiert. Ja, obwohl er ein Mann Gottes war. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer. Und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Seen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gerochen hat. So wurde nicht offenbart und seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson, siehe, du hast mich betrogen und mich angelogen. Nun verrate doch, womit man mir dich binden kann. Und dann erzählt er ihr wieder einen Witz und er nimmt das wieder nicht ernst. Ich meine, hallo? Er hat doch gerade erlebt, da waren tatsächlich Leute, die ihn töten wollten. Und er hat vorher mit seiner Frau geredet, was ihn schwach macht, und genau das ist passiert. So, hallo? Ja, Simson? Du solltest das vielleicht mal anfangen, ernst zu nehmen. Aber nein, Simson nimmt das nicht ernst. Okay. Das gleiche Spielchen nochmal. Simson macht wieder einen Witz. Wieder wollen ihn Philister umbringen. Wieder klappt es nicht. Ja. Und dann Vers 15, sie sprach zu ihm, wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während doch dein Herz nicht bei mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Moment mal, die Frau hat dreimal versucht, ihn zu töten. Und die sagt jetzt, du liebst mich nicht. Hallo Simson, ich glaube, die Frau, die du hast, die liebt dich nicht, weil meistens sind die Leute, die einen lieben, nicht die Leute, die einen umbringen wollen. Meistens. So. Aber ist Simson total bescheuert? Hat er einen Geist der Blödheit? Wahrscheinlich. Ja, hat er. Ich zeige euch gleich, warum. Ja. Als sie ihn aber alle Tage, Vers 16, mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Was die Frau hier macht, ist total lächerlich. Simson sagt, wie wir dich umbringen können, wir wollen dich umbringen. Kein Mensch fällt darauf rein. Es sei denn, er haut nicht ab und setzt sich dem ständig aus. Und es sei denn, er sucht sich einen neuen Freundeskreis hier, Simson, oder eine neue Verwandtschaft oder so. Ja? Aber er checkt es nicht. Und hier steht, alle Tage, sie hat das nicht nur drei oder vier, wir haben es jetzt hier viermal gelesen, aber sie hat es nicht nur viermal gemacht, jetzt Tag für Tag. Und irgendwann hat ihn das weich gekocht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, mit all ihrer Seelenkraft, hat sie versucht, ihn zu überreden, zu manipulieren und hat ihn genervt. Ja? Und was passiert mit seiner Seele? Tod kommt in seine Seele. Seine Seele wurde zum Sterben matt. Mit jedem Mal weiter wurde seine Widerstandskraft schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und irgendwann war Simson so genervt und sagt, ach komm hier, das ist mein Geheimnis, ich sag's dir. Moment, Simson, da waren viermal die Philister da. So, hallo? Aber wahrscheinlich hat er so die Schnauze voll. Er hat ihr verraten. Und in Sprüche lesen wir, einem Tor ist es nur daran gelegen, seine Geheimnisse auszuplaudern. Ein Geist der Blödheit. Ja? Durch diese ständige Einreden, ständige Manipulieren, ist Simsons Verstand völlig benebelt. Und er ist zu einem Tor, oder die deutsche Übersetzung, ein Vollidiot. Ein Dummkopf. Er ist zu einem Dummkopf geworden. Warum? Weil hier jemand in seiner engsten Nähe war, der ganze Zeit mit seiner ganzen Seelenkraft, ja. So wie Delilah Simson bearbeitet hat, so können wir auch Leute zu Jesus bringen. Das hält natürlich nicht lange. Und das ist nicht der echte Jesus. Und das bringt auch nicht die Frucht des Geistes. Und die Leute werden noch nicht von Sünden frei, wenn sie ein Christen werden. Ja? Aber das ist die Kraft. Das ist, wie gefährlich unsere Seele ist. Ja? Und deswegen müssen wir lernen, was von Geist und Seele trennt. Sonst sind wir so wie Petrus und sagen die ganze Zeit zu Gott, ach, geh doch bitte nicht ans Kreuz. Und das ist nicht so cool. Und durch sowas, ja, durch die Seele kann Tod kommen. Das kann uns völlig blöd machen. Und das kann all unsere Leben, was wir hier Gott uns gegeben hat, kann das ersticken. So. Und wir wollen einfach nur noch unsere Ruhe haben. Und wir sind voll gequält in unserer Seele. Lot ging es genauso. Ja. In 2. Petrus 2, Vers 8, da lesen wir, dass Lot ein gerechter Mann war. Dessen Seele, gerechte Seele, Lot hat kein tolles Leben gehabt und der war ungehorsam und ist kein Vorbild, aber trotzdem nennt Petrus ihn einen Gerechten. Okay. Wenn Petrus ihn gerecht nennt, werde ich ihm nicht widersprechen. Ich finde ihn nicht so, aber okay. Das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel, ich widerspreche nicht. Ja. Seine gerechte Seele wurde Tag und Nacht gequält. Warum? Weil er so doof war und nach Sodom gegangen ist und da lebte. Und was war das Resultat? Tod in seiner Familie. Frau tot, ja. Seine Schwiegersöhne, alle tot. Und am Ende landet er ganz einsam mit seinen zwei Töchtern in den Bergen, da wo er nicht hin wollte. Abraham, du kannst in den Bergen bleiben, ich gehe ins Tal. Ja, am Ende landet er in den Bergen. So. Am Ende landet er da, wo Gott ihn haben will. Aber sein Leben war sehr voller Leid und Qual. Ja. Und seine Seele wurde täglich gequält, weil er sich entschieden hat, da mit den Leuten rumzuhängen. Okay. Sie, als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Ja, und ich kenne viele Christen, die alle möglichen anderen Christen alle Tage mit ihren Worten nötigen. Und es gibt viele Christen, die alle Tage ihren Pastor nötigen, was er doch zu predigen hat und zu sagen hat und wen er einzuladen hat. Ja. Und das ist nichts anderes als Seelenkraft. Das ist nichts anderes als der... Und das nervt uns Leiter. Es nervt mich als Ältester, in meiner Gemeinde Leute das machen. Machen, Leute. Machen sie es extra, weil sie böse sind oder doof sind? Nein, die merken das gar nicht. Sie sind so wie Petrus. Die merken das nicht. Es nervt. Es greift immer nach diesem Leben. Es will immer das Leben in dir ersticken. Ja? Das ist, wie gefährlich unsere Seele ist. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und es tut uns gut, wenn wir so wie Paulus oder wie David sind und so eine Haltung kriegen, okay, Gott, prüfe du mich mal und hoffentlich ist da, ich möchte dein Urteil zu der Sache hören, Gott. Ja? Und ich habe viele christliche Prediger, vor allem jugendliche Prediger gesehen, die frisch aus der Bibelschule rauskommen. Und denen wird auf der Bibelschule 3 Jahre lang gesagt, du wirst die Welt verändern, du wirst die Welt verändern, du wirst die Welt verändern. Okay, vielleicht, aber sie haben nie wirklich eine Reinigung und eine Reinigung erlebt, ja. Und ihre Seele wurde, ihre Sinne sind nicht geübt. Und jetzt laufen sie rum und mit all ihrem Einsatz, mit alle Tage drängen sie mit vielen Worten in die Leute ein, dass sie sich doch bekehren sollen. Das gibt alle möglichen Probleme und komische Bekehrungen. Nicht so cool. Ja, und ich bin da so ein bisschen, vorsichtig geworden. So, ich hüte mich, dass ich nicht jemand durch meine Worte manipuliere. Es ist ganz wichtig, dass wir den Leuten immer die Möglichkeit zur Entscheidung lassen. Das ist ein sehr guter Schutz. Weil jemand, der manipuliert, für ihn ist ja völlig klar, wie der andere sich entscheiden muss. Und er darf sich auch entscheiden. Du musst jetzt das tun. So, ja? Nein, Jesus ist nicht so. Jesus sagt uns ganz klar, das ist richtig, das ist falsch, aber du musst jetzt die Entscheidung treffen. Das ist deine Entscheidung. Jesus zwingt uns nicht, er überredet uns nicht. Er lässt uns die Entscheidung. Und wenn wir dann sagen, nö, will ich nicht, dann lässt er uns auch in Ruhe. Wenn wir lang genug sagen, nö, will ich nicht. Ja? Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war. Dem Tor ist nicht nur daran gelegen, alles, die Geheimnisse seines Herzens auszuplaudern, steht in irgendwelchen Sprüchen. Und dann verrät er ihr alles, ne, und das war's mit ihm. So, und ganz ehrlich, Simson hätte nie diese Frau heiraten dürfen. Oh, sorry. Und was er doch. Und, er hätte da nicht bei ihr bleiben dürfen, wenn er hätte überleben wollen. Er hatte garantiert nicht die Kraft, die geistige, seelische Widerstandskraft, dem zu widerstehen. So, und das ist für uns dann manchmal ganz gut, wenn wir nicht mit solchen Leuten rumhängen, die sowas machen bei uns. Ja. Aber viel wichtiger ist, dass wir selber lernen, wo sind die Grenzen? So, wo gehe ich, wo verlasse ich das Reich Gottes oder den geistlichen Bereich und gehe in meine Seele und operiere in meiner Seelenkraft? Und die Frucht ist niemals gut. Ja, das müssen wir wirklich lernen. Und wir brauchen Gott, der uns das offenbart. Wir brauchen das Wort Gottes, das kommt und unsere Motive richtet und zeigt, was wirklich in uns los ist. Damit wir nicht wie Petrus zu Jesus gehen und sagen, das wieder, geh bloß nicht ans Kreuz. Ja. Wir haben gerade gelesen von Lot, dessen Seele geplagt wurde, oder Simson, seine Seele wurde auch geplagt, seine Seele war zum Sterben matt. Jesus sagt, wenn ihr zu mir nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Solche seelischen Menschen sind sehr oft gequält von ihrer Seele. Zum Beispiel, sie haben ständig, ihre Gedanken rasen ständig und sie haben ihre Gedanken nicht unter Kontrolle. Es fällt ihnen unglaublich schwer, Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam Christi. Und sie sind dann so getrieben von ihren Gedanken oder von den Gefühlen. Ja. Beherrschst du deine Seele oder beherrscht deine Seele dich? Kannst du wie David sagen, meine Seele preise den Herrn? Und nachdem du es gesagt hast, preist du Gott? Oder sagst du, meine Seele preise den Herrn, deine Seele sagt, nö, mache ich nicht, ich fühle mich gerade nicht danach. Und dann machst du es nicht. So, dann herrscht deine Seele über dich. Dann ist deine Seele nicht wirklich ersoffen, als du ins Wasser gegangen bist. Ja? Und deine Seele braucht Errettung. Und Errettung ist das Endziel. Es gibt wahrscheinlich keinen, der hier völlig fertig schon an diesem Ziel angekommen ist. Ja, ich zumindest nicht. Vielleicht ja ihr, aber ich nicht. Und in meiner Gemeinde ganz viele auch nicht. Ja. Ich glaube, ich bin fertig. Also in Sprüche 4,23 steht, dass alles, was wir tun, vom Herzen ausgeht. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Also das Herz ist irgendwie das Zentrum. Das Herz ist definitiv das Zentrum, das sagt dieser Vers. Das ist schon mal sicher. Alles, was wir tun, kommt aus unserem Herzen. So, Jesus sagt, wenn ich was Böses sage, böse Wort aus meinem Mund, Jesus sagt, woher kommt das? Aus dem Herzen. Böse Gedanken kommt aus dem Herzen. So, wir brauchen gar nicht Gedanken gegen Gefühle aufspielen, kommt alles aus dem Herzen. Okay, also alles, was ich tue, und deswegen muss ich auf das Herz aufpassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ist das jetzt zu Seele oder zu Geist? Es spielt auch keine Rolle, ich muss es auch nicht wissen, wirklich. Ich muss auf das Herz aufpassen. So, ne? Das ist immer so eine Gefahr. Als Gott mir anfing, diese Sachen beizubringen über Leib, Seele und Geist, dann war ich total besessen davon, das alles genau rauszufinden. Und ich habe dicke Bücher, und es gibt da wirklich dicke Bücher, ne? So, dazu, über dieses Thema. Und das bringt einen nur in den Verstand hinein und man denkt dann die ganze Zeit nach und analysiert dann die ganze Zeit, Seele, Geist, ist das jetzt Seele, Geist, bla bla bla. Und es hilft überhaupt nichts. Ja? Es hilft nichts. Es hilft aber, auf den Heiligen Geist zu hören und auf die Salbung, die in uns, auf dieses Lernen, diesem Zeugnis, wenn man dieses Zeugnis spürt und man merkt, das ist von Gott, das ist nicht von Gott oder so, darauf sofort zu reagieren, das hilft viel mehr. Und ich habe viel von dem, was ich über dieses Thema gelernt habe, das habe ich sozusagen auch, vergiss es so. Ich will dann, das ist mir alles zu kompliziert und zu komplex. Es ist viel einfacher, einfach auf den Heiligen Geist zu hören und nicht alles zu wissen. Ich weiß es nicht genau. Ne? Die Bibel nennt da sehr viele Sachen. Ich weiß nicht, ist es genau Geist, ist es genau Seele, was auch immer. So, ne? Ich weiß, es gibt einen Geist, eine Seele und einen Leib. Das Ganze ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer und komplizierter, als wir das so hätten, keine Ahnung, so, ne? Aber garantiert müssen wir das nicht alles aufschlüsseln und wissen. So, ich steckte einmal da drin und das hat Jahre gedauert, bis ich da rauskam, aus dem alles analysieren und so. Das hilft uns nicht. So. Die Analyse bringt uns da nicht weiter. Sie bringt uns nur dahin, dass wir in einem Bereich unserer Seele leben, nämlich im Verstand. Und die anderen Bereiche mehr oder weniger verkümmern. Dann kann ich Gott auch nicht wirklich aus ganzem Herzen, ganzer Seele lieben. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich mein Herz mehr als alles behüten muss. Und alles, was ich tue, kommt daraus. So, das Herz ist das Allerwichtigste. Das ist das Zentrum. So, und ich glaube, dass das Herz von Petrus aufrichtig war und Gott wollte. Und man sieht das auch an der Reaktion. Denn als Gott Petrus ermahnt, Petrus sagt jetzt nicht so, du kannst mich mal oder so, ich will das nicht hören, so, ja? Passiert da nicht. So, das ist so ein Zeichen. Leute, die wirklich Gott wollen, wenn man sie ermahnt oder wenn man ihnen Dinge sagt, die sie nicht hören wollen, dann sind sie nicht rebellisch oder die können das annehmen oder die können das ertragen. Leute, die Gott gar nicht wollen, die drehen dann immer durch, wenn man den Sachen sagt. So, und dann ist es okay, lass die Leute gehen. So, die sind noch nicht bereit. Gott hat eine gute Methode für sie. Bei den Schweinen landen, bis sie zu sich kommen. Wie beim verlorenen Sohn. Ne? Gott lässt ihn gehen, er landet bei den Schweinen, er kommt zu sich selbst und dann kommt er zurück. So, okay. Das ist eine sehr gute Evangelisationsmethode, die ich bei mir hier in Deutschland gut funktioniert. Alle Leute, die Gott nicht wollen, lass sie gehen. Es gibt genug, die Gott wollen und Gott nicht kennen. Und ich kann mich zuerst um die kümmern, und das sind viele, ja, und die wollen Gott. Aber entscheidend ist, ich kümmere mich um mein Herz. So. Ob das jetzt Seele oder Geist ist, keine Ahnung. So. Ich kümmere mich um mein Herz und ich passe auf, was da rauskommt. Und ich passe auf mich selbst, oder ich versuche auf den Heiligen Geist zu hören, wenn ich irgendwie so einen Check oder so einen Stopp hier drinne höre auf einmal so. Ne? Wenn ich auf Leute einrede und ich höre auf einmal, vorsichtig, du überrollst den gerade. Lass ihn selber entscheiden, nicht ihn manipulieren. So, ja? Das ist viel wichtiger, dass wir das ganz praktisch lernen. Dass wir hieraus nicht so eine Doktorarbeit oder sowas machen aus diesem Thema. Weil ich kenne zu viele Leute, die haben sich dieses Buch von Watchman Nee geholt, der geistliche Christ, was eigentlich ein super Buch ist. Ja. Aber genauso viel Segen, wie es gebracht hat, genauso viel Schaden hat es auch angerichtet. Weil Leute lesen das nicht im Geist, sondern die lesen das in ihrem Fleisch, in ihrem Verstand. Und in diesem Buch gibt es unglaublich viel Wissen, was sie so noch nie irgendwo gelesen haben. Und dann werden sie so aufgebläht und laufen rum und analysieren alles. Und sind geistig komplett tot. Sind sogar noch schlimmer als vorher, weil durch das viele gute Wissen, was sie jetzt gekriegt haben, ist ihr geistlicher Mensch noch stolzer geworden. Und Gott muss ihm widerstehen, weil Gott widersteht immer dem Stolz. So, das habe ich wirklich oft erlebt, auch bei unseren Leuten. Ne? Vor allem damals, als wir anfingen. So, als sie noch in der Uni waren und so. Da haben wir uns auf das alles gestürzt und alles analysiert. Und das hat überhaupt nichts gebracht. Die Gegenwart Jesu war nicht mehr da. Und das ist schlimm. Wenn die Gegenwart Jesu nicht mehr da ist, das ist schlimm. Dann müssen alle Alarmglocken angehen. Wenn Jesu Gegenwart nicht mehr da ist, dann haben wir sind wir richtig vom Weg abgekommen. Wir müssen, für uns reicht es zu wissen, ja, wir können auf unsere Seele nicht vertrauen. Und unsere Seele muss errettet werden. Von was auch immer. Und wie auch immer das aussieht, da gibt es keine Methode, das ist bei jedem anders. Wir brauchen das Wort, wir brauchen wirklich Jesus. Wir brauchen nicht eine Methode oder noch mehr Wissen. Wir brauchen wirklich die Gegenwart Jesu unter uns. Damit das Wort Gottes kommt und schneidet. Und unsere Absichten der Herzen offenbar macht. Ja, das ist, was wirklich das Wichtige ist. So, und wir müssen uns hüten, dass wir andere Leute manipulieren oder in unsere Seele gehen oder auch seelische Bindung. Das ist eine ganze Predigt für sich. Habe ich hier schon mal drüber gepredigt oder nicht? Nee. Vielleicht nächstes Mal. Ja? Es gibt seelische Bindungen, seelische Beziehungen. Ja? Das ist, wenn ich eine ungöttliche seelische Bindung zu einer anderen Person habe, dann wird das immer bewirken, dass ich der Person mehr gehorche als Gott. Ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn ich eine ungesunde seelische Bindung zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meiner Schwiegermutter habe, dann wird diese Bindung dafür sorgen, wenn es hart auf hart kommt, Gott oder Mama, werde ich mich immer für Mama entscheiden und Gott nicht gehorsam sein. So, ne? Und alle Personen, die uns davon abhalten, Gott zu gehorchen, existiert eine seelische Bindung, eine unsichtbare Verbindung in der unsichtbaren Welt. Das sind garantiert Personen, mit denen wir, wenn wir mit irgendjemandem Geschlechtsverkehr hatten, das ist ein ganz drastischer Fall, ja, da entsteht eine unsichtbare Verbindung zwischen diesen beiden Personen, die werden ein Geist. Und alles, was die Person hat, das kriege ich auch. Und alles, ja, das ist, ich fange mir da sehr viel ein, wenn ich das außerhalb der Ehe mache. Ja. Wenn das innerhalb der Ehe ist, dann ist das gut. Dann kriegt der jeweilige Ehepartner auch alles Positive vom Geist des anderen mit. Ja. Mit ein Fleisch und ein Geist. Aber das ist ganz oft so. Dann haben jugendliche Leute haben Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Später haben sie dann tun sie Buße dafür, bereuen das, heiraten irgendjemand, haben ein ganz normales Leben, aber plötzlich kommen immer wieder Gedanken an den anderen Partner. Oder da kommen immer wieder Einflüsse. Oder es kommen immer wieder Bilder hoch. von früher, die sie mit ihrem anderen Partner hatten oder solche Sachen. Und das passiert, weil da diese unsichtbare Verbindung von der Seele von dem und deiner Seele wurde nie getrennt. Ja. Und es ist ganz einfach, wenn wir das erkennen, dass das bei uns ist, dann gehen wir zu Jesus und bitten ihn, dass er diese Bindung durchschneidet. Und er macht das auch und er will das auch machen. Ja. Aber wir müssen ihm die Erlaubnis dazu geben. Und wir müssen ganz klar dazu stellen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Diese seelischen Bindungen oder das, was ich so nenne, ist nichts anderes als Götzendienst. Ja? Götzendienst ist nichts anderes als Geschlechtsverkehr mit den Dämonen. So, wenn mein unsichtbarer Mensch, das ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, richtet mich nicht, ich erkläre euch das. Wenn mein unsichtbarer Mensch sich mit einem anderen Geist vereinigt, ja, dann werden die eins. Das machen wir ja in der Ehe. So, beim Geschlechtsverkehr. Wir vereinen unsere eine Körper mit dem anderen Körper wird eins. Genau das Gleiche kann auch mit dem Unsichtbaren passieren. Ja? Paulus spricht davon. Geistliche Hurerei ist das. Ja? Mein unsichtbarer Mensch kann sich mit vielem eins machen. Manchmal sogar ohne, merkt man das gar nicht. Der Teufel zielt darauf ab sogar. Das ist überhaupt nicht gut. Und dann entstehen solche seelischen Bindungen. Das ist nichts anderes als Götzendienst. Gemeinschaft mit den Dämonen, nennt Paulus das auch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, ich bete noch. Wir gehen zum Thron Jesu und dann bitten wir das Wort, dass es kommt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Erretter bist. Und ich danke dir, dass die Errettung bei uns angefangen hat. Und wir wollen deine Errettung. Und wir sind nicht so dumm zu glauben, dass wir schon fertig sind. Wir sind nicht so wie die Gemeinde Laodicea, die schon glaubt, dass sie alles hat. Und das magst du nicht. So, wir bekennen dir, dass wir deine Rettung brauchen. Dass wir dich brauchen, Jesus. Wir sind hilfsbedürftig. Und wir haben es nötig, dass du kommst und Geist und Seele bei uns trennst. Wort Gottes, ich bitte dich zuallererst, dass du bei jedem, der hier, dem, wo das der Fall ist und der das erkannt hat, dass du, der dir die Erlaubnis dazu gibt, dass du die, jetzt kommst und die seelischen Bindungen durchtrennst. Von allen Freunden und Personen, die einen negativen Einfluss ausüben. Wo man sich nicht traut, denen die Wahrheit zu sagen, wo man sich nicht traut, denen zu widersprechen, weil sie so ein manipulieren oder so einen Druck auf einen ausüben. In Jesu Namen, die Bindungen werden jetzt zerschnitten. Danke, Jesus. Danke, Wort Gottes, dass du das machst. Danke, dass du alle seelischen Bindungen zerschneidest. Wir geben dir die Erlaubnis dazu. Und Vater im Himmel, das reicht noch nicht aus. Um wirklich ein Gefäß für dich sein zu können und um wirklich, dass wir unsere Glieder dir als Werkzeuge hingeben können, haben wir es nötig, dass wir erkennen können, was ist wirklich von dir und was ist nur seelisch oder menschlich. Wir wollen nicht, wie Petrus, unseren Mund oder unsere arme Beine dem Teufel als Werkzeuge geben. Und wir haben es nötig, dass unsere Sinne geschult werden. Deswegen laden wir dich ein in unser Leben, dass du kommst und trennst Seele und Geist. Heiliger Geist, überführe uns, wo wir seelisch waren, wo wir mit unserer eigenen Kraft versucht haben, Menschen zu überreden, zu überzeugen oder zu zwingen oder zu Entscheidungen zu bringen. Wir bitten dich jetzt um Vergebung. Vergib uns, Herr. Und danke für dein Blut, was uns jetzt bedeckt, was all die Sünde abwäscht. Danke für deine Vergebung. Wir empfangen jetzt deine Vergebung dafür. Du siehst unser Herz, du weißt, wie wir es meinen und du siehst auch unsere geistige Blindheit. Unser Unvermögen, die Dinge in der unsichtbaren Welt zu erkennen, wir empfangen jetzt deine Vergebung. Und wir bitten dich und wir laden dich ein, dass du kommst in unsere Seele, dass du jetzt deine Hand in unsere Seele legst, auf all die Stellen, die Heilung brauchen. Und du siehst jeden Menschen, der hier ist, du siehst ihn von als kleinen Jungen, als Heranwachsenden, du siehst sie, wie sie jetzt sind. Zeit ist für dich kein Problem, Gott. Du siehst uns, wie wir zu jeder Zeit waren und welche Verletzungen wir zu welcher Zeit empfangen haben. Und ich lade dich ein, dass du kommst und deine Hand auf unsere Seelen legst, deine heilende Hand.
Danke für deine Salbe, mit der du uns heilst. Danke, Jesus. Und es gibt bestimmt auch einige hier, die nicht wirklich bereit sind, ihre Seele, ihr Seelenleben aufzugeben und wirklich in das Wasser, in das Grab mit dir zu gehen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass du ihnen irgendwie Licht und Erleuchtung schenkst, dass sie sehen, dass das was Schönes ist. Dass wir kaputte, nicht funktionierende Dinge abgeben und etwas Neues, Besseres dafür bekommen. Das musst du zeigen, gib ihnen die Offenbarung, Vater, dass es was Schönes ist, sein Leben aufzugeben. Ja, wir geben dir die Erlaubnis, Wort Gottes bei uns zu schneiden. Und Heiliger Geist, bitte vergib uns für all die Male, wo wir dich betrübt haben, weil wir auf dein Zeugnis nicht gehört haben und auf Menschen gehört haben. Danke für deine Vergebung dafür. Amen. Okay, eine Sache noch.